Radio 1.
Ab dem Spätsommer beginnt in Berlin das große Bibbern und Zittern. Wird der schrebergärtende Nachbar wieder eine dieser gigantischen 20-Kilo-Zucchinis schenken? Die Ernte sei dieses Jahr wieder üppigst ausgefallen. Die wenig geschmacksintensiven Oschis sind groß genug für eine halbe Hundertschaft und die Gefahr einer solchen Schenkung ist in Berlin besonders groß. Denn nirgendwo in Europa gibt es mehr Schrebergärten als in Deutschland und allein in Berlin sind es 71.000. 71.000 Schrebär- und Hobbygärtner, die Obst- und Gemüseanbau auf einem Drittel ihres Grundstücks zu Eigenbedarfszwecken und zur Bepflanzung und Erholung betreiben, was zur Lebensqualität und Artenvielfalt in der Stadt beiträgt. Wer mehr als Gigagewächse zu bieten hat und sich dem Motto Natur pur bereit für die Zukunft verschreiben möchte, hat, wie alle vier Jahre übrigens, in diesem Jahr erneut die Chance, am Wettbewerb um den schönsten und nachhaltigsten Kleingarten teilzunehmen. Und das geht auch ohne Riesenzucchinis, allerdings nur im Verbund als Verein. Gekürt von Senat und dem Landesverband Berlin, der Gartenfreunde e.V. Und der Juryleiter ist Thorsten Fritz, der Vizepräsident des Landesverbandes. Grüße Sie, Herr Fritz. Guten Tag.
Ja, grüße, Herr Wiebrecht.
Guten Tag. Mal salopp gefragt, was zählt mehr, ein Gartenzwerg, gut gekleidet oder ein Riesenkürbis?
Da zählt natürlich der Riesenkürbis, ist uns da am liebsten. Aber nicht nur der Kürbis, sondern eine gewisse Vielfalt im Garten.
Wonach gucken Sie denn dann, wenn Sie heute Nachmittag durch so viele Schrebergärten und Kleingärten spazieren?
Ja, also in erster Linie gucken wir natürlich kleingärtnerische Nutzung, was es dort in den Gärten alles so vorfinden. Ansonsten gucken wir aber nicht nur, was eben kleingärtnerisch genutzt wird, sondern auch das Thema eben nachhaltige Entwicklung, Gestaltung, Nutzung urbaner Grünflächen insgesamt, auch das begutachten wir dort.
Und Sie gucken auch, wie viele Tiere dort kreuchen und fleuchen, weil die müssen ja durch die Pflanzen auch angelockt werden?
Ja, also wir zählen jetzt nicht jedes Insekt, aber wir gucken natürlich, ob da eben auch die Biodiversität wirklich gegeben ist und da gucken wir natürlich auch nach.
Also wer jetzt, glaube ich, anfängt, seine Gärten aufhübschen zu wollen, ist ein bisschen spät dran. Was hat man denn das ganze Jahr zu tun, damit man preiswürdig ist?
Naja, das fängt im Grunde genommen fängt es schon immer im Frühjahr an. Man muss halt eben Dinge dann eben schon vorbereiten, die Bullen vorbereiten etc. pp. Na, also von daher, da gibt es schon eine Menge zu tun. Und das ist ja nicht nur aufhübschen, sondern wichtig ist ja, dass dann nachher auch wirklich Erträge sind. Ne?
Die städtische Einbindung ist ja auch wichtig. 5 Jahre wartet man vor allen Dingen mittlerweile auch als junger Mensch, was ja sehr begehrt ist, nicht nur in Corona-Zeiten, auf so einen Kleingarten. Wer ist denn der typische Kleingartenbesitzer und Betreiber dieser Tage eigentlich?
Naja, wir merken deutlich wieder, dass mehr Familien zuwandern, also in die Gärten finden. Es ist einfach so, dass aber das geht auch insgesamt durch die ganze breite Bevölkerungsschicht, das muss man sagen. Aber Familien mit Kindern sind jetzt doch in letzter Zeit wieder öfter dort in den Bewerberlisten vorzufinden.
Also als einzelner Kleingärtner muss man da nicht bei Ihnen antanzen, beziehungsweise nicht bewerben. Was leistet denn so ein Verein?
Ja, wobei, also man kann auch als einzelner Bewerber natürlich, es sind jetzt nicht nur für Familien, ne? Aber der Zuwachs an Familien ist jetzt wieder größer. Na, Vereine leisten eine ganze Menge vor Ort. Also gerade die ehrenamtliche Arbeit dort ist ja ganz entscheidend wichtig, dass die ganze Sache auch funktioniert. Mhm. Ne? Also ich sag mal, das geht von der Verwaltung, Unterstützung, Schulung, das Gespräch über einen Gartenzaun etc. Also all diese Dinge, die sind so wichtig, dass die vor Ort auch stattfinden.
Also ich meine ja keine Stippvisite unangemeldet, sondern man hat sich bewerben müssen und dann reisen sie jetzt dahin. Für den Fall, dass man dieses Jahr denkt, das hätte ich eigentlich auch gerne, mal den Preis für den nachhaltigsten, besten und schönsten, gut geplanten, klimatologisch wertvollsten Garten. Was war denn der Gewinner im letzten Jahr, beziehungsweise vor 4 Jahren, weil dieser Wettbewerb findet ja nur alle 4 Jahre statt. Was hat der drauf gehabt, beziehungsweise in der Erde gehabt, was Sie zu Goldmedaille bewogen hat?
Naja, also insgesamt hatte da das war die Kolonie Habsburg, das ist Charlottenburg, und von da war natürlich insgesamt, das Gesamtpaket hatte einfach gestimmt. Also es war nicht nur jetzt, wie gesagt, die kleingärtnerische Nutzung, sondern auch die soziale Einbindung in die Stadt, ne, eben Öffnen der Gärten für die Bürger, dass man auch dort macht. All diese Dinge spielen ja da auch eine große Rolle, die da auch mit in den Wettbewerb mit einfließen.
Als Juror muss man ja unvoreingenommen sein. Das heißt, Sie mussten Ihren Kleingarten abgeben oder machen Sie gar nicht mit bei dem Wettbewerb?
Doch, also ich mache natürlich jetzt nicht als Kleingärtner jetzt in dem Sinne, aber die mussten sich ja, alle Vereine mussten sich ja bewerben. So, und von daher, da ist jetzt mein Verein, wo ich direkt bin, nicht dabei.
Was erraten Sie denn? Also was sind sozusagen die ertragreichsten und dankbarsten Gewächse im Garten? Also von den Zucchinis meiner Nachbarn habe ich ja schon gesprochen, aber auch andere, sag mal, also Johannisbeeren wurden mir bislang noch nicht übergeben, Stachelbeeren auch nicht. Sind die besonders schwer zu halten? Also kleiner Tipp für Kleingärtner.
Nein, ganz im Gegenteil. Also gerade Johannes, Stachelbeeren, Heidelbeeren, all diese Beerensträucher, das ist natürlich immer eine sehr dankbare Sache. Da ist der Aufwand auch nicht so immens hoch. Ne? Also von daher, das ist immer eine gute Sache. Ansonsten die beliebten Tomaten, Gurken, Erbsen, Bohnen. Ne? Also all diese Dinge, die sind natürlich weiterhin beliebt in den Gärten.
Was hat denn der Rest der Stadt von den vielen schönen Kleingärten?
Naja, ich denke, insgesamt sind die Kleingärten halt dafür da, dass eben eine relativ hohe Biodiversität entsteht. Ne? Also gerade, ich glaube, die Kleingärten sind noch die letzten Inseln, sage ich mal, für die Insekten, dass sie halt eben überhaupt noch überleben. Also insgesamt und ansonsten haben natürlich auch die, ich sag mal, geht man jetzt durch eine Kleingartenanlage, gerade heute, wenn man das so merkt, hier bei 30, 40 Grad, das ist schon deutlich auch ein Hitzeschutz und. Also ich glaube, da kann man gut verweilen, kann gute Gespräche auch führen. Also da gibt es eine Vielzahl an Dinge, die halt dort in den Kleingärten vonstatten gehen.
Bleibt noch eine schlichte Zahlenfrage. Wie viele Gärten schauen Sie an und wann ist die Preisvergabe?
Also, wir schauen uns 9 Vereine an. Das geht auch breit gemischt. Hellersdorf, Weißensee, Prenzlauer Berg, Treptow, Neukölln und Steglitz. Wilmersdorf ist die letzte Station. Und dann am 18.10. wird dann die Preisverleihung stattfinden. Und vorher wird es auch nicht verraten, wer wirklich Gewinner ist.
Und es gibt nicht die goldene Gurke, sondern es gibt Geld, ne?
Ja, also es gibt einen Geldpreis und der Gewinner nimmt dann natürlich auch am Bundeswettbewerb teil. Ne? Denn der Bundesverband macht nächstes Jahr auch wieder seinen Wettbewerb und da sind dann die Gewinner aus den Landesverbänden mit dabei.
Dann wünsche ich bei der Besichtigung der vielen Vereine und Gärten viel Vergnügen und dem Gewinner drücke ich jetzt schon die Daumen und allen anderen erstmal danke fürs zahlreiche Anpflanzen und Hegen und Pflegen. Thorsten Fritz war's, der Juryleiter und Vizepräsident des Landesverbandes Berlin, der Gartenfreunde e.V., auf dem Weg zur Besichtigung. Bis dann.
Vielen Dank, Herr Wiebrecht.